Jetzt ist besser? Okay. Gut, dann fange ich nochmal an. Dann begrüße ich euch nochmal zur Bibelstunde, wenn ihr mich jetzt hört. Wir wollen uns wieder einen Überblick verschaffen über ein Bibelbuch, und zwar sogar über zwei, über 1. und 2. Könige. Ich habe so für mich überschrieben, die Notwendigkeit des neuen Bundes, Königs und Herzens. Ja, die Notwendigkeit des neuen Königs, des neuen Bundes und des neuen Herzens. Bevor wir uns das aber anschauen, bete ich noch. Vater, wenn wir uns dein Wort anschauen, brauchen wir deinen Geist. Ja, das Wirken deines Geistes an uns. Und darum bitten wir dich jetzt. Herr, zeige uns das auf, ja, die wir diesen neuen König kennen, in dem neuen Bund leben dürfen und ja, doch hoffentlich auch alle dieses neue Herz haben. Aber zeige uns das bitte auf, Herr, lass uns deine Wahrheit drin erkennen und dass es auch für uns eine gute Anwendung findet. Rede bitte zu uns jetzt. Vielen Dank. Amen. Wir haben im Richterbuch gesehen, dass es um Israels wachsende und immer steigernde Verdorbenheit geht. Und dass sie deswegen einen Retter benötigen. Die Samuel-Bücher haben uns dann letzte Woche das Vorbild oder die Vorschattung für diesen benötigten Retter gezeigt, nämlich, dass Israel Könige bekommt. Der Samuel hat deswegen aber das Volk gewarnt. Er sagt nämlich in seiner Abschiedspredigt in 1. Samuel 12, Vers 14 und 15 folgendes, was so eine gute Zusammenfassung auch der Königebücher ist. 1. Samuel 12, Vers 14 und 15. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und im Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn eurem Gott nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. So warnt der Samuel sie also und sagt, wenn ihr Gott nachfolgt und auch der König als euer Stellvertreter, dann wird es gute Auswirkungen haben. Wenn ihr es aber nicht tut, wird es für euch negative Auswirkungen haben. Und das ist eine gute Zusammenfassung von den Königebüchern, weil das sehen wir da immer wieder. Denn die Königebücher machen jetzt klar, dass diese Könige, die kamen, nicht die verheißenen Erlöser sind. Sie sind es nicht. Nächste Woche will ich die Chronikbücher durchgehen. Und da gibt es ja einige Überschneidungen zu den Königebüchern, auch Samuelbüchern. Ja? Also das erste Buch Chronik ist ja so weitgehend die zwei Samuelbücher in einem. Und das zweite Chronikbuch sind so die zwei Königebücher in einem. Das heißt, manche Dinge überschneiden sich da. Nicht identisch, weil wirklich ein extra Buch in der Bibel, auch mit guter Absicht. Aber trotzdem überschneidet sich einiges und deswegen will ich dann nächstes Mal auch in manche Geschichten ein bisschen vertiefter reingehen und auch, weil das auch ein Wunsch war, an so einer Zeittafel ein bisschen auch die Jahreszahlen zeigen, dass wir gehen jetzt so durch viele Jahrhunderte hindurch, dass wir das auch so ein bisschen in dem Überblick haben. Also das ist so mein Ziel für nächstes Mal. Mal gucken, ob das auch Gottes Ziel ist. Heute aber die Königebücher. Ich behandle sie auch wieder zusammen, wie schon letztes Mal die Samuelbücher, weil ursprünglich war das ein Buch, eine große Schriftrolle. Und erst die Septuaginta, die hat es dann getrennt, also die griechische Übersetzung, so ungefähr 2. Jahrhundert vor Christus. Und das aber ursprünglich ein Buch war, muss man es wirklich auch zusammenlesen. Und das wollen wir heute machen. Wieder so ein bisschen manche Sachen einordnen zu können. Kurz noch zum Autor, wer es geschrieben hat. Aus der Bibel wird uns das nicht klar, es wird nicht gesagt. Das heißt, es ist nicht oberste Priorität. Aber trotzdem, manchmal hilft uns das ein bisschen drüber nachzudenken, hilft uns, um auch manches ein bisschen mehr einordnen zu können. Vielleicht auch geschichtlich, wann es geschrieben wurde, warum es dann geschrieben wurde und so. Deswegen gehe ich auch immer kurz noch darauf ein. Im Judentum wurde das Buch, das Buch Könige, bei uns die zwei Könige-Bücher, wurden traditionell dem Jeremia zugeschrieben, ja, der auch das Prophetenbuch Jeremia auch geschrieben hat und ja auch noch Klagelieder und so. Aber der Jeremia war wahrscheinlich im letzten Abschnitt, 2. Könige 25, Abvers 27, war der wahrscheinlich schon tot. Ja, der wurde ja von ein paar gottlosen Juden, die sich dem Nebukadnezar dann nicht unterordnen wollten, wurde der ja mit nach Babylon verschleppt und wahrscheinlich dort dann gesteinigt, weil er denen Buße gepredigt hat und es hat ihnen nicht gepasst. Und deswegen war der zu der Zeit, als dieser letzte kleine Abschnitt geschrieben wurde, gar nicht mehr am Leben. Es kann aber trotzdem gut sein, dass der Jeremia das geschrieben hat und nur das letzte Kapitel von jemand anderem dazugefügt wurde, wie es vielleicht auch schon bei dem Jeremia-Buch war. Ja, wenn man sich Jeremia 51, Vers 64 anschaut, da heißt es, jetzt sind zu Ende die Worte Jeremias und dann kommt aber noch Kapitel 52. Also wahrscheinlich, man weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich wurde das letzte Kapitel bei Jeremia auch noch dazu gefügt. Und vielleicht genauso hier auch bei den Königebüchern, dass es auch noch dazu gefügt wurde, nämlich vielleicht von dem Baruch, dem Schreiber von Jeremia. Der wollte vielleicht zeigen, schaut mal Leute, Jeremia ist tot, aber alles, was er gesagt hat, ist genau so eingetroffen. Er hat immer das Exil verkündigt, guck, es ist da. Er hat gesagt, 70 Jahre und dann werdet ihr freikommen. Und im Jeremia-Buch wurde das aufgeschrieben, dass sie wieder freikommen. Vielleicht war es er, wir wissen es nicht genau, aber letztlich steckt Gott dahinter und das ist für uns das Entscheidende, dass es wirklich Gottes unfehlbares Wort ist, das auch uns was zu sagen hat und das allein ist wichtig. Aber das heißt, wenn es der Jeremia war, dann hat er ja was aufgeschrieben, was lange vor ihm passiert ist. Ja, der schreibt hier so eine 400-jährige Geschichte auf. Woher wusste der das? Woher wusste der, was so alles vor ihm passiert ist? Der hat wahrscheinlich, wie auch schon bei den Samuel-Büchern, hat er alte Quellen benutzt. Also vielleicht so die königlichen Annalen, also was so in den Archiven von den Königen aufgeschrieben wurde über die Könige, hatte der wahrscheinlich Zugang und konnte deswegen das genau nacherzählen. Schaut mal in 1. Könige Kapitel 14, Vers 19, da heißt es, 1. Könige 14, Vers 19, und die übrige Geschichte Jerobeams, wie er Krieg geführt und wie er regiert hat, siehe, das ist aufgeschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel. Und Vers 29 heißt es dann, und die übrige Geschichte Rehabiams und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda? Also sowohl die Könige von Israel wie auch die Könige von Juda, die hatten ja ihre eigenen Bücher, wo sie ihre Geschichten aufgeschrieben haben. Und wahrscheinlich hatte er hier Zugang und konnte das deswegen wirklich auch so genau alles nacherzählen. Ja, Augenzeugen haben es damals aufgeschrieben, was ihr König getan hat. Das wurde in die Archive gelagert und der Autor, vielleicht Jeremia, wer auch immer, konnte dann dort nachlesen und konnte es das. Und deswegen, wir haben richtig zuverlässige Berichte hier dann von Augenzeugen. Und es spricht dann auch für Jeremia, weil er dann noch, bevor das alles zerstört wurde und vielleicht auch vieles von diesen königlichen Annalen auch zerstört wurde, konnte er ja da noch hin, wo sie dann später im Exil vielleicht gar nicht mehr so den Zugriff drauf hatten. Und auch, lesen wir jetzt nicht, aber wenn ihr 1. Könige 8, Vers 8 anschaut, das deutet auch so darauf hin, dass eigentlich schon vieles aus dem Buch schon vor dem Exil geschrieben wurde. Da heißt es nämlich, dass der Tempel noch steht zu der Zeit, als es geschrieben wurde. Also von dem her wahrscheinlich so endgültig mit diesem zusätzlich letzten Abschnitt wurde so ums Jahr 560 mitten im Exil geschrieben. Aber So das meiste von dem Buch wurde wahrscheinlich schon davor geschrieben. Jetzt warum? Was ist das Ziel des Buchs? Ja, Gott will uns nicht einfach nur Geschichten aufschreiben. Was war das Ziel da dahinter? Die Samuel-Bücher enden ja mit David, ja, dem ersten rechtmäßigen König. Die Könige-Bücher schließen gleich daran an und zeigen dann die weitere Geschichte auf, um zu zeigen, warum ist es jetzt 400 Jahre später nach David, warum ist es nicht mehr so rosig wie zu der Zeit von David und Salomo? Warum sind sie jetzt in einer ganz anderen Lage? Und es wird ganz klar im Buch deutlich, wegen den Sünden des Volkes und wegen den schlechten Königen. Deswegen sind sie in dieser prekären Lage. Es liegt wirklich am Götzendienst Israels, an ihrem Abfall von Gott. Und somit soll das Buch wahrscheinlich den Leuten von damals, zum Beispiel denen im Exil, ja, soll es denen klar machen, woher kommt ihr Leid? Wer ist daran schuld? Ja, hat Gott versagt? Sind die anderen Götter vielleicht stärker wie unser Gott? Und das Buch macht ganz klar, nee, es war Gott, der euch dahin geführt hat. Gott ist stärker als alle Götter. Aber das ist Problem für euch gewesen, weil ihr habt anderen Göttern gedient und deswegen hat Gott euch ins Exil geschickt. Es liegt wirklich am Götzendienst. Und so ist es auch für uns ein gutes Buch, um aus der Vergangenheit zu lernen. Ja, machen die Propheten immer wieder. Ja, sie wollen uns so, sagen wir mal, einen guten Rückblick in die Vergangenheit geben. Nicht zu sagen, ja, da war alles besser, wir müssen wieder zurück in die Vergangenheit, die Zukunft, alles schlimm. Nee, das ist nicht das Ziel. Aber so einen guten Blick in die Vergangenheit tun, um dafür für die Zukunft zu lernen. Ja, und auch wenn wir immer wieder in die Vergangenheit schauen, zum Beispiel ins Wort Gottes, wie hat Gott da gewirkt? Aber auch manchmal in die Vergangenheit in unserem Leben, wie hat er da schon gewirkt? Dann könnten wir viele Fehler auch für die Zukunft vermeiden, sind vielleicht auch gestärkt für die Zukunft. Wie hat Gott hier gewirkt? Warum sollte er bei uns heute anders sein? Er ist doch immer noch der Gleiche. Also das so zum Ziel, wofür es wahrscheinlich geschrieben wurde. Und ja, wie es auch gut ist, dann ja, für uns so einen Rückblick zu halten. Noch kurz zum Stil, wie das so ein bisschen geschrieben wurde. Wir haben hier in den Königebüchern die früheste bisher bekannte zusammenhängende Geschichte oder Geschichtsschreibung in der Weltliteratur. Ja, sowas ist sonst nicht bekannt. Auch andere Könige von irgendwelchen Völkern, die haben ja immer wieder von sich Sachen aufschreiben lassen. Ja, wie für tolle Könige sie waren, was für Schlachten sie gewonnen haben und so. Oft ist das ziemlich übertrieben dargestellt. Aber wurde auch gemacht. Aber dass dann aus diesen einzelnen Berichten, die einzelne Könige von sich aufschreiben haben lassen, dass da ein Prophet herkommt und jetzt so eine jahrhundertlange zusammenfassende Geschichte schreibt, das ist bis zu der Zeit wirklich neu, als das geschrieben wurde. Und dass der Prophet es sogar noch wagt, zu beurteilen. War der König gut oder war der schlecht? Ist es das Volk? War das gut oder war das schlecht? Das wagt sich ja der Prophet, tut quasi sein eigenes Volk öfters mal verurteilen. Das haben die sich sonst alle nicht getraut. Die haben ihr Volk lieber glorifiziert, alles top bei uns gewesen, die Sünden irgendwo unter den Teppich gekehrt. Deswegen wirklich hier ja, so ein einzigartiger Stil für die damalige Zeit, den wir hier haben. Denn es ist nicht einfach nur eine Nacherzählung der Geschichte. Wir haben hier viel mehr. Wir haben ganz bewusst eine theologische Geschichtsschreibung. Ja, also da hat nicht einfach nur ein Historiker geschrieben, sondern wirklich historischer Theologe oder ein theologischer Historiker. Ja, die Geschichte, die wird oft kurz dargestellt, ja, was der so gemacht hat, der König. Die geistliche Deutung, die wird dann viel ausführlicher oft dargestellt. Weil dem Autor ging es nicht in erster Linie darum, einfach eine komplette Geschichte von den Königen Israels aufzuschreiben, sondern wirklich die Geschichte von Israel geistlich zu bewerten und wirklich dann auch aufzuzeigen, warum stehen wir jetzt an dem Punkt, an dem wir stehen? Warum war es unter einem König gut und Gott hat gesegnet und unter dem anderen nicht? Und deswegen wird auch so die Politik und manche Errungenschaften von den Königen, die wird manchmal gar nicht erwähnt, manchmal nur ganz, ganz kurz. Es wird viel mehr, ihr Gottvertrauen wird beleuchtet oder auch, wie sie eben Gott angebetet haben, beziehungsweise wie sie oft auch Götzen angebetet haben. Darum geht's. Und das bringt uns noch zu den Themen, so zu dem Inhalt. Ich habe so drei hauptsächliche Themen in dem Buch entdeckt. So, eigentlich so das Hauptthema ist, dass das Wohlergehen des Volkes Israels hängt von ihrem Gehorsam gegenüber Gott ab. Ja, wie es ihnen geht, hängt von ihrer Bundestreue zu Gott ab. Haben sie gehorsam gegenüber Gottes Maßstäben gelebt, dann ging es ihnen gut. Haben sie das aber nicht gemacht, dann ging es ihnen schlecht. So ganz platt könnte man wirklich das zusammenfassen. Es ging ihnen dann nicht gut, weil Gott sie eben gezüchtigt hat. Und das zeigt Gottes Bundestreue, dass Gott seinem Bund treu ist. Weil er hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen, nämlich den Bund des Gesetzes. Und da heißt es ja im Gesetz, 5. Mose 27 und 28, wenn ihr mir gehorcht, werdet ihr viel Segen bekommen. Euch wird es gut gehen und ich werde euch zu einem großen Volk machen und so weiter. Dann heißt es aber gleich danach, wenn ihr mir aber nicht gehorcht, dann wird der Fluch kommen. Das ist der Bund, den er mit dem Volk Israel geschlossen hat. Das ist der Bund aus Werken, der Gesetzesbund. Und diesem Bund ist Gott treu. Wo sie mit Gott gelebt haben, da hat Gott sie reichlich gesegnet, hat ihnen viel, viel mehr geschenkt, wie sie überhaupt an Gott oder Gott treu gewesen waren. Ja, also hat sie übermäßig beschenkt. Aber wo sie ihm nicht gehorcht haben, da hat er Gericht geschickt. Und auch das ist seine Bundestreue. Es in beiden Dingen, sowohl im Segen als auch im Gericht, ist er Gott treu. Ist Gott seinem Bund treu. So rum. Bei uns im neuen Bund ist es ähnlich, aber doch anders. Wenn wir als Gemeinde hier vor Ort, wenn wir nach Gottes Willen leben, dann segnet er uns als Gemeinde. Und wir haben wirklich, uns als Gemeinde darf es dann gut gehen. Wir haben nicht diese materielle Verheißung, dass wir ein Reichtum und alles bekommen, wie das Volk Israel hatte. Aber eben diese geistliche Verheißung, dass wir dann als Gemeinde im Frieden sein dürfen. Ja, wir dürfen dann im Herrn wachsen, in der Heiligung wachsen und so weiter. Wenn wir aber bei uns in der Gemeinde Sünde dulden, dann wird Gott da auch einschreiten. Und das sind dann nicht unbedingt die Zeiten, die angenehm sind. Von dem her ist es teilweise bei uns im Neuen Bund ähnlich. Ja, wenn man sich zum Beispiel mal die Sendschreiben anguckt, Offenbarung 2 und 3, dann sehen wir, das war für die Gemeinden nicht immer angenehm, wo sie Sünde geduldet haben. Und deswegen kann es auch mal sein, dass Gott eine ganze Ortsgemeinde einfach verwirft. Aber es ist ein Unterschied im Neuen Bund. Nämlich den einzelnen Gläubigen, den wird Gott niemals verwerfen. Da hängt das Heil nicht am Gehorsam gegenüber dem Bund. Das ist im Neuen Bund absolut nicht so. Sondern Gott wird uns niemals verwerfen, selbst wenn wir im Ungehorsam leben. Er wird an uns wirken und arbeiten, aber er wird uns nicht, die einzelnen Gläubigen, wird uns niemals verwerfen. Und trotzdem ist es umgekehrt genauso, dass Gott viel Segen schenkt, wenn wir nach seinem Willen leben. Und das will er uns gern schenken. So war es auch bei den Königen. wo sie nach Gottes Willen gelebt haben, da hat Gott viel geschenkt, wie zum Beispiel bei Salomo. Das war ein richtiges Friedensreich, das da sein durfte. Eben zu Beginn seiner Herrschaft. Und das ist, ja, und das ist auch wirklich dann bei uns so, wo wir auch von diesem Buch eine Treue lernen dürfen. Es ist anders wie im Alten Bund, definitiv. Und trotzdem dürfen wir da eine Treue auch aus diesem Buch lernen. Das ist so das Hauptthema auch des Buches. Ein weiteres Thema ist Gottes Herrschaft. Gott herrscht einfach über alles. Er lenkt alles, zum Beispiel die Weltreiche. Die sind sein Werkzeug, um Israel entweder zu beschenken oder auch Israel zu richten. Gott lenkt auch die Schöpfung, sodass Raben den Elia mit Brot versorgen, obwohl das ja absolut nicht ihrer Natur entspricht, jemandem irgendwas zu schenken. Aber Gott herrscht darüber. Er ist auch der Herr über die Materie, sodass bei Elisa der Krug mit Öl und das Mehl nicht leer werden. Gott kann das. Er herrscht darüber. Und er ist auch Herr des sogenannten Zufalls, sodass einfach ein Soldat einfach mal in die Feinde nach Israel hineinschießt, hat gar nicht speziell irgendwo hingezielt und durch den sogenannten Zufall trifft er genau den gottlosen König Ahab, zwar genau dorthin, wo er keinen Panzer drüber hatte. Zufall. Ja, weil Gott so gelenkt hat. Er ist der Herr darüber. Und er ist auch der Herr der Zukunft. Er kann Prophetien geben, die sich dann in der Zukunft ganz sicher erfüllen. Das ist auch was ganz viel in den Königebüchern vorkommt. Es wird ganz oft gesagt, das geschah, damit das von dem und dem Propheten erfüllt wird. Ich gebe euch einfach nur ein paar Beispiele, wir schlagen es gar nicht auf. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele, wo das so diese Formulierung immer wieder vorkommt, damit es erfüllt wird, was der und der Prophet gesagt hat. Zum Beispiel Josua 6, Vers 26 erfüllt sich in 1. Könige 16, Vers 34. 1. Samuel 2, ab Vers 30 erfüllt sich in 1. Könige 2, ab Vers 27. 2. Samuel 13 in 1. Könige 8, 20. 1. Könige 11, Vers 31 in 1. Könige 12, Vers 15 und so weiter. Immer wieder diese Formulierung, dass sich Gottes Prophetien aus der Vergangenheit erfüllen, weil er ist der Herr darüber. Und noch ein letztes großes Thema, was immer wieder vorkommt, ist, dass Gott seinem Bund treu bleibt. Er hatte dem David zum Beispiel in 2. Samuel 7 versprochen, dass durch seinen Nachkommen der Messias in die Welt kommen wird als König, der dann das wahre Haus Gottes baut. Sollten seine Nachkommen nicht auf Gott hören, dann wird er sie züchtigen, aber wird sie niemals ganz verwerfen. Das hat er dem David verheißen. Und genau das ist passiert. Und genau diese Linie zieht sich immer wieder durch. Ja, viele von den nachfolgenden Königen von David waren gottlos. Viele, leider die Mehrzahl. Aber weil sie in der Messias-Linie standen und weil Gott diese Linie weiterführen wollte, deswegen hat er sie nie ganz aufgegeben. Und deswegen ganz am Ende der Königebücher, gerade dieser letzte Abschnitt, von dem ich vorhin schon geredet habe, wo der Jeremia wahrscheinlich tot gewesen wäre, der berichtet von der Freilassung des letzten Königs, der Nachkomme David war. Der wird freigelassen. Und so ein kleiner Hoffnungsschimmer da. Er darf aus dem Gefängnis im Exil rauskommen. Ja, Gott bewahrt diese Linie immer wieder, bewahrt seinen Bund und gibt wirklich dieser Linie Bestand. Das Nordreich, das diese Verheißung nicht hatte, die sind ja auch ins Exil gegangen und die sind in der Art und Weise nie wieder zurückgekehrt, wie das Südreich. Weil aus dem Südreich sollte der Messias kommen. Und da sehen wir dann wirklich, ja, immer wieder in dem ganzen Buch Gottes große Gnade in so vielen Sünden, wo wir wirklich sehen, er bleibt seinem Bund treu. Und deswegen kommt auch immer wieder diese Formulierung vor, die so in etwa heißt, wegen David und wegen Abraham verwarf Gott sein Volk nicht. Ja, wegen David und wegen Abraham, diese Formulierung kommt ganz, ganz oft vor, dass er sie deswegen nicht verworfen hat, sondern er wirklich seinem Bund treu blieb. So, bevor wir einen so wieder so einen Überflug über das Buch machen, schauen wir uns die Gliederung an, die ihr auch dann gleich wieder sehen werdet. Und zwar habe ich es in drei Teile gegliedert, das Buch, die auch ziemlich gut ersichtlich sind. Die ersten 11 Kapitel beschreiben das Vereinigte Reich. Und zwar haben wir da in den ersten 2 Kapiteln Salomos Krönung und Davids Tod. Dann haben wir in Kapitel 3 bis Kapitel 10 Salomos triumphale Königsherrschaft und Kapitel 11 aber seinen Götzendienst, den beginnenden Niedergang und den Tod. So, der zweite Hauptteil dann dieses Buches ist das geteilte Königreich. Das ist dann 1. Könige 12 bis 2. Könige Kapitel 17. Und da haben wir gleich in Kapitel 12 eben die Reichsteilung in 2 Teile. Das ist dann, ja, dass ein Kampf um dieses Reich entsteht. Kapitel 13 bis Kapitel 16 ist dann der Kampf zwischen den beiden geteilten Reichen. Und dann so der große Mittelblock, das ist 1. Könige 17 bis 2. Könige Kapitel 13, ist Elia und Elisas Kampf gegen die Gottlosigkeit im Nordreich. Und dann haben wir noch Kapitel 14 bis Kapitel 17, ist der Kampf zwischen den Reichen und Israels Untergang. Und der letzte große Block ist dann 2. Könige 18 bis Ende, bis Kapitel 25, ist noch das überlebende Reich, also wo nur noch das Südreich besteht. Da haben wir in Kapitel 18 bis Kapitel 21 Hiskias Reformen und seine gottlosen Nachfolger. Dann in Kapitel 22 und 23 kommen nochmal Josias Reformen, aber auch wieder seine gottlosen Nachfolger. Und dann noch Kapitel 24 und 25 Judas bleibende Gottlosigkeit, Untergang und auch das Exil. Schauen wir uns das noch im Einzelnen an, also in so einem kurzen Überflug über diese zwei Bücher. Können wir wirklich nicht sehr ins Detail gehen, aber vielleicht können wir dann bei den Chroniken in ein paar einzelnen Geschichten noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Beginnen wir beim ersten großen Teil, nämlich das Vereinte Reich. Da haben wir in den ersten 2 Kapiteln, die ja gleich so an 2. Samuel anschließen, haben wir Salomos Krönung und Davids Tod. Der David hatte ja die Verheißung von Gott bekommen, dass seine Nachkommen Könige sein sollen. Und dann daraus auch das messianische Königreich kommt. Und mit diesem messianischen Königreich sollte sich dann auch die Abrahams Verheißung erfüllen. Das wir in 1. Mose 12 haben, nämlich dass Gott dadurch dann, durch den Messias, Segen für die ganze Welt bringt. Also das hat ja Gott dem David verheißen. Aber dann haben wir ziemlich bald bei David gesehen, er ist nicht dieser Messias, absolut nicht. Als er dann alt war, lesen wir am Anfang von den Königebüchern, dass sein ältester, noch lebender Sohn, der Adonia, versucht dann den Thron zu bekommen. Also es brodelt dort schon wieder im Reich, so wie er eigentlich 2. Samuel aufgehört hat. Und er hatte auch ziemlich gute Aussichten, weil der Heerführer Joab und auch der Hohepriester Abiathar, die stehen beide hinter ihm. Aber der David, der setzt dann den Salomo zum König ein, so wie es Gott ihm auch gesagt hatte. Ja, können wir in 1. Chronik 22 nachlesen, dass Gott ihm das ganz bewusst gesagt hat, nimm Salomo. Und der Salomo wird deswegen König. Und er begnadigt auch zuerst mal noch den Adonia, dass er sich eigentlich da dagegen erhoben hat, obwohl das eigentlich allen klar war, dass Salomo soll König werden. Und der David gibt ihm dann einen guten Rat mit, dem Salomo. Also ich dachte, es ist auch ein guter Rat für uns. Nämlich in Kapitel 2, 1. Könige 2, will ich die ersten 4 Verse lesen. Was gibt er ihm als Rat mit, wie er ein guter König sein kann? 1. König 2. Als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinem Sohn Salomo und sagte: Ich gehe nun den Weg aller Welt. So sei stark und erweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr dein Gott zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen, seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort aufrechterhält, dass er über mich geredet hat, als er sprach: Wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie in Treue vor mir leben, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, dann soll es dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Er sagte ihm also: Halte dich an Gottes Wort. Ja, deswegen sollte Salomo das Wort Gottes lesen, er sollte sich da drin auskennen. Halte dich da dran, an dem, was Gott gesagt hat. Halt dich da dran, mein Sohn, dann wirst du Erfolg haben. Ja, sagt er. Hier geht es also nicht dran, halte dich an Gottes Wort, damit du das Heil bekommst. David wusste das besser, nach welchen Kriterien man das Heil bekommt, nicht allein das Glauben. Aber er sagt hier, halte dich dran, damit du Erfolg haben wirst als König, ja, in deinem Amt als König. Anders kannst du nicht regieren, anders kannst du dein Leben nicht führen, wenn du dich nicht an Gottes Worte hältst. Und das ist auch ein guter Rat für uns. Befolge Gottes Wort. Das wird wirklich Auswirkungen in deinem Leben haben. Das macht uns dann die ersten die beiden Königebücher machen uns das ganz deutlich. Wer König sich an Gottes Wort gehalten hat und welcher nicht und was für Auswirkungen das hatte. Und das will uns das Buch auch immer wieder deutlich machen. Halte dich an Gottes Wort. Er weiß doch viel besser, was wir brauchen, wie wir selber. Er hat uns doch gemacht und er meint es gut mit uns. Halte dich da dran. Und dann heißt es in Vers 12, und Salomo setzte sich auf den Thron seines Vaters David und seine Königsherrschaft war fest gegründet. Bei David, da war das nie so richtig fest gegründet. Ja, zumindest am Anfang nicht und am Ende seiner Herrschaft war das nicht fest gegründet. Dazwischen ja. Warum ist es bei Salomo auf einmal fest gegründet? Ab Vers 13 erklärt es uns, warum. Er geht jetzt gegen alle vor, die gegen ihn arbeiten. Der Adonija, der nämlich nochmal einen Versuch gestartet hat, König zu werden oder zumindest irgendwie so ein bisschen, der muss jetzt sterben. Genauso der Heerführer Joab für all seine vielen Morde, die er begangen hat und auch der Schimi für seinen Ungehorsam. Und einen, den verwirft er auch noch, nämlich den hohen Priester, den Abiatar. Zu der Zeit gab es zwei, nämlich den Abiatar und den Zadok. Und der Salomo verwirft jetzt den Abiatar, dass er nicht mehr hoher Priester ist, weil der genauso zu dem Adonija gehalten hatte. Und jetzt schaut mal, was dadurch passiert ist, dass der Salomo das gemacht hat. Nämlich in Kapitel 2, Vers 27 heißt es: So verstieß Salomo den Abiatar, dass er nicht mehr Priester des Herrn war, um das Wort des Herrn zu erfüllen, das er in Silo über das Haus Elis geredet hatte. Der Eli, der wird uns ja am Anfang im Buch Samuel vorgestellt. Ja, er war hoher Priester und hat der Gottlosigkeit keinen Einhalt geboten, ja, von seinen Söhnen. Und deswegen hat Gott Gericht über ihn gesprochen, deswegen wurde ja auch Samuel dann Priester und dann eben nachher andere. Und deswegen sind die Söhne von dem Eli und auch der Eli dann gestorben. Aber der Abiatar, das war noch ein Nachkomme von Eli. Und, von diesem Hophni und Pinhas, von einem von beiden war das ein Sohn oder nochmal ein Sohn davon. Auf jeden Fall noch ein Nachkömmer von Eli. Und Gott hatte damals gesagt, das Haus Eli soll nicht mehr hoher Priester sein. Und der Salomo erfüllt jetzt genau das, indem er den Abiatar absetzt. Also eine Prophetie erfüllt sich da drin. Ja, das ist eine von denen, die ich auch vorhin vorgelesen hatte. Es erfüllen sich immer wieder Prophetien, ja, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, dass er in Silo geredet hat. Das hat er durch den Samuel zum Beispiel eben auch dem Eli prophezeit. Und das erfüllt sich dann genau hier. Von dem her war jetzt nur noch Zadok Hohepriester und der war aus einer anderen Linie, stammte er von Aaron ab und war jetzt allein Hohepriester und nicht mehr die Linie, die dann Eli war. Also, Salomo ist jetzt König und hat wirklich ein festgegründetes Reich. Und das bringt uns dann zu Kapitel 3 bis Kapitel 10, seiner triumphalen Königsherrschaft. Er konnte nämlich jetzt ungestört regieren, 40 Jahre lang, im Gegensatz zu seinem Vater, zu David. David musste nämlich viele Kriege führen, ja, gegen andere Könige, die ihn immer wieder bedrängt haben. Salomo, der führte kaum Krieg. Der hatte so ein richtiges Friedensreich, weil David hatte schon die Feinde für ihn alle besiegt und den Rest, den hat der Salomo einfach durch gute diplomatische Beziehungen in Schach halten können. Deswegen hat er zum Beispiel auch so viele ausländische Frauen geheiratet. Ja, aus verschiedenen Königshäusern hat er sich Frauen genommen, dass er dort gute diplomatische Beziehungen hat und deswegen wirklich auch keinen Krieg führen musste. Aber natürlich lag es vor allem an Gott, der wirklich so ein richtiges Friedensreich geschenkt hat, das dann der Salomo aufbauen konnte, wie es Israel seitdem nie wieder hatte. Das war wirklich so ihre Blütezeit. Davor nicht so und danach auch nicht mehr. Und da gibt Gott uns schon so eine Vorschattung für das messianische Friedensreich. Wie wird es sein, wenn man zum Reich des Messias gehört? Es wird eine herrliche Zeit sein, mit viel Reichtum. Ja, uns ist kein irdischer Reichtum verheißen, aber ein geistlicher Reichtum. Und den haben wir auf jeden Fall jetzt schon. Warum tat Gott das bei dem Salomo? Was war da so besonders? Schaut mal in Kapitel 3, Vers 3. Heißt es, und Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Salomo hat Gott geliebt und hat ihm gedient. Und Gott war dann seinem Bund treu. Und deswegen erscheint Gott dem Salomo sogar und gibt ihm einen Wunsch frei. Und Salomo, der war wirklich am Anfang noch richtig demütig und hat auch nicht viel von sich selbst gehalten, der wünscht sich dann, Gott, gib mir doch bitte Weisheit, dass ich ein guter König sein darf. Gib mir bitte diese Weisheit. Und es gefiel Gott. Gott hat gesagt, das ist ein guter Wunsch, Salomo, den erfülle ich dir gern. Und Gott hat ihn zu dem weisesten Mann seiner Zeit damals gemacht. Aber er hat ihm noch mehr gegeben. Er hat ihm dann auch Reichtum gegeben. Viel, viel Reichtum. Und deswegen heißt es in Kapitel 4, Vers 20, Juda und Israel waren in Menge so zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Denen ging es richtig gut. Die waren reich, die hatten es gut, da war Sicherheit. Warum? Weil sie hatten einen guten König, einen guten, gottesfürchtigen Herrscher. Und dieser ganze Reichtum, den er hatte, der wird dann in diesen ganzen Kapiteln immer wieder beleuchtet, bis Kapitel 10. Also was da alles, echt Wahnsinn, was für ein Reichtum der hatte. Ja, der hatte ein richtiges Fornox, richtige Goldschätze, alles. Ja, Israel war damals eine richtige regionale Großmacht, wo viele, viele Völker unter sich hatte. Und damit hatten sie wirklich mal auch die Herrschaft über das ganze verheißene Land, das Gott ihnen verheißen hat. Das hatten sie hier. Allerdings steht im Zentrum dieser Königsherrschaft, dieser Kapitel hier, steht nicht sein Reichtum, auch nicht die Weisheit von Salomo, sondern es steht der Tempelbau. Der steht im Zentrum dieser Kapitel, nämlich ab Kapitel 5 und Kapitel 6. Für diesen Tempel hat Salomo viel von seinem Reichtum verwendet. Er hat ein gigantisches Haus gebaut und ist noch komplett mit Gold überzogen, wirklich Tonnen von Gold verarbeitet. Aber er weiß dann selber, nachdem er das fertiggestellt hat, obwohl es ein gigantisches Haus war, weiß er selber, dass es viel zu klein ist für Gott. Er kennt Gott. Schaut mal in Kapitel 8, Vers 27, sagt er dann bei der Einweihung dieses Hauses, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Er, der weiß, dass selbst das Universum Gott nicht fassen kann, sondern dass das Universum eigentlich in Gott, in seiner Hand liegt. Wie sollte denn Gott in diesem Haus wohnen? Es geht nicht. Aber er hat dieses Haus auch nicht so als ein Wohnort Gottes gebaut, wo jetzt sich Gott reinquetschen sollte, sondern er hat als einen speziellen Ort der Anbetung gebaut, dass Gott dort ganz speziell angebetet werden soll. Und dass auch wirklich nur dort dann die Opfer für Gott gebracht werden sollen. Also er hat einen Ort des Gottesdienstes gebaut. Und somit ist der Tempel, den er gebaut hat, ja, was er, der dann die Stiftshütte abgelöst hat, dieser Tempel ist so zum Mittler zwischen dem Volk und zwischen Gott geworden. Durch diesen Tempel oder an diesem Ort, da konnte man Gott eben ganz speziell auch begegnen. Und so wird der Tempel auch ein Bild auf unseren Herrn Jesus, ja, auf diesen wirklichen, wahren Mittler zwischen Gott und uns. Dort, wo wir Gott wirklich begegnen. Dieser Tempel hier, das ist ein Abbild davon, wo schon mal ein bisschen was von dieser Herrlichkeit zeigt, die wir in unserem Mittler, in Jesus haben. Und als der Salomo dieses Haus dann einweiht, da passiert das, was dann in Kapitel 8, Vers 10 und 11 steht. Da heißt es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Also Gott hat jetzt dieses Haus in Besitz genommen, hat als seinen Tempel. Und genau so hat es dann auch gemacht, hat seine Herrlichkeit gezeigt, als er dann seinen wahren Tempel in Besitz genommen hat. Seinen Tempel aus Juden und aus Heiden an Pfingsten. Auch dort kam er mit Feuer. Genauso wie auch hier. Können wir in der Parallelstelle nachlesen, dass es mit Feuer war. Und auch in diesem Tempel, da haben schon Heiden mitgebaut. Ja, der Hauptwerkmeister für die Inneneinrichtung, das war der Hiram von Tyrus, das war ein halber Heide. Und der Hauptlieferant für das Material, das war der König von Tyrus und das war ein voller Heide. Also da haben wirklich Juden und Heiden haben in diesem Haus Gottes haben mitgebaut. War schon ein herrliches Bild auf die Gemeinde. Und das Ganze hat dann auch zum eigentlichen Ziel geführt, wofür Gott es gemacht hat, nämlich die Heiden kommen. Das wird uns beispielhaft in Kapitel 10 an der Königin von Saba erzählt. Aber es wird auch noch gesagt, da kamen auch noch viele andere Könige. Alle Königreiche kamen zu Salomo und haben deswegen von Gott gehört. Ja, die Königin, die hatte von seiner Weisheit und dem Reichtum und alles gehört und hat sich interessiert, wie kann das sein? Und Salomo hat sie gezeigt und sie hat darin Gottes Segen erkannt und ist wahrscheinlich zum Glauben gekommen, wie es ja Matthäus 12 auch vermuten lässt. Und so hat Gott sich das ja eigentlich bei dem Volk Israel gedacht, als er so ein nationales Königreich hatte. Da hat er sich genau so gedacht. Er hat sie mit Reichtum gesegnet, mit Sicherheit, mit guten Ordnungen und so weiter, sodass dann andere Völker darauf aufmerksam werden sollen und es ja darin seinen Segen sehen sollen. Wie ist es bei uns? Es ist ähnlich und doch anders. Ja, auch in unserem Leben, da soll man Christus entdecken. Ja, sollen andere ein geheiligtes Leben sehen und sich dafür interessieren. Und trotzdem ist es bei uns dann anders. Wir sollen nicht warten, bis die kommen zu uns, die Heiden, sondern wir sollen gehen. Jesus sagt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Ja, nicht sammelt euch viel Reichtum an, baut ein gigantisches, schönes Gemeindehaus und dann wartet, bis die Heiden kommen. Das war bei Salomo so. Und Gott hat es auch geschenkt, dass es funktioniert. Aber bei uns im neuen Bund ist es doch auch anders. Also das war seine triumphale Königsherrschaft. In Kapitel 11 kommt dann sein Götzendienst, sein beginnender Niedergang und sein Tod. Salomo hatte vieles gut und richtig gemacht. Und Israel war so auf dem Höhepunkt der Macht angekommen und Salomo ist alt geworden. Und da sind die Probleme gekommen. In 5. Mose 17, da steht das Königsgesetz. Wir lesen es jetzt nicht, aber könnt ihr mal nachlesen, den Vers 14 bis 20. Und da regelt Gott, wie der spätere König mal sein soll. Salomo hat fast gegen alle diese Dinge verstoßen. Ja? Gott hat gesagt, schaff dir nicht viele Pferde an, und genau das hat Salomo gemacht. Ja, Gott hat es gesagt, nicht weil er was gegen Pferde hat, sondern dass der König sich nicht auf seine Macht verlassen kann, sondern auf Gottes Macht. Dann sagt er, schaff dir nicht viele Frauen an. Salomo hatte 1000. Und er sagt, schaff dir nicht viel Gold an. Und Salomo hat Gold im Überfluss angehäuft. Und wahrscheinlich hat er auch nicht mehr jeden Tag in Gottes Wort gelesen, wie Gott es ausdrücklich zum König sagt, lies jeden Tag in meinem Ort, schreib es dir ab und lies dann drin. Und das hat ihm das Genick gebrochen. Er hatte hunderte von ausländischen Frauen, die ihn dann zum Götzendienst verführt haben. Er hat lang gegen diese Verführung ankämpfen können, aber dann im Alter, da ist er weich geworden und hat dann diesen ganzen Götzen von seinen ausländischen Frauen, die ja noch anderen Göttern gedient haben, denen hat er dann auch irgendwelche Götzenstatuen oder Heiligtümer gebaut. Und deswegen heißt es dann in Kapitel 11, Vers 4, es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Sein Herz war noch bei Gott, er hat noch Gott gedient, aber eben auch anderen. Und da hat der Niedergang begonnen, mit diesem Götzendienst. Und das führt uns dann zu diesem zweiten Teil, nämlich zu dem geteilten Reich. Ab Kapitel 12 bis 2. Könige 17. Da sehen wir nämlich in Kapitel 12 dann die Reichsteilung, dass Gottes Strafe jetzt gleich in der nächsten Generation kommt, als der Salomo starb und sein Sohn Rehabeam dann König wird. Weil der hat den Rat der Ältesten verworfen und wollte dann das Reich noch mehr ausbeuten, wie schon sein Vater Salomo getan hat. Und dann haben einfach die 10 Stämme gesagt, gut, nicht mit uns, wir gehen, und haben ihren eigenen König, den Jerobeam, eingesetzt. Man wirklich sehen, man sollte einmal nicht den Rat der Älteren verwerfen, auch wenn man denkt, jetzt ist eine neue Zeit. Und zum anderen sollte man wirklich aufpassen, weil Sünde hat Konsequenzen. Der Salomo war nicht mehr demütig gegenüber Gott, und das hatte die Folge, dass aus einem Volk zwei Reiche kommen. Und die bekriegen sich jetzt auch noch, Kapitel 13 bis 16. Obwohl sie ja eigentlich Brüder sind. Durch das ganze Buch zieht sich dann aber ein Schema. Und das beginnt eben in Kapitel 13. Nämlich das Schema, wie jetzt die folgenden Könige beurteilt werden. Das heißt dann immer wieder so ungefähr, im so und so vielten Jahr wurde der und der König, und der tat, was gut oder was schlecht war in Gottes Augen. In Gottes Augen, weil er sieht alles, Gott ist allwissend. Und zusätzlich bei Juda heißt es immer noch, und die Mutter des Königs hieß so und so. Und dann wird die Treue anhand von David beurteilt. Wie war David und wie war der König? Und wenn er untreu war, wurde er mit Jerobeam verglichen. War er so gottlos wie Jerobeam, der König vom Nordreich. Und dann wird seine Geschichte beschrieben. Woran zeigt sich jetzt, wie er zu Gott stand? Da werden ein paar Geschichten von dem König beschrieben und zum Schluss noch weitere Quellen, wo was über ihn geschrieben steht, dann sein Tod und wer nach ihm folgt. So sind dann ungefähr die ganzen Geschichten von den Königen aufgebaut, immer mit diesem Schema. Das Schlimme ist, das Nordreich, Israel, die hatten nur gottlose Könige. 20 Könige werden uns dargestellt und davon 9 Dynastien. Das heißt, 9 verschiedene Familien von diesen 20 Königen. Warum? Weil ungefähr jeder Zweite hat dann seinen Vorgänger getötet. Dann wurde dessen Sohn Nachfolger und dann wurde der wieder getötet. Im Südreich war es ein bisschen anders. Da gab es auch gute Könige, aber leider hat auch die Mehrheit war auch die Mehrheit gottlos. Es sind auch 19 oder auch 20 Könige, je nachdem, ob man die einen Königin dazu zählt, auf jeden Fall alle aus einer Dynastie, also eine Familie, und zwar die Familie von David. Es wurden immer Nachkommen von ihm, König. Und da sieht man dann auch wieder Gottes Treue da drin. Trotz der Gottlosigkeit, auch von diesen Königen, hat er diese eine Dynastie durchgebracht, aus der dann der Messias kommen soll. Ja, und hat sie wirklich bewahrt. Es gab mal eine Situation, wo alle Thronnachfolger getötet wurden, bis auf einen, der wurde gerettet. Und den hat Gott bewahrt, dass wirklich aus dieser Linie der Christus kommen kann. Und von dieser Linie stammt ja dann Josef auch ab. Und dann kommen wir so zu dem Zentrum des Königsbuchs. Da werden nämlich bewusst zwei Propheten rausgestellt. Ja, das ist dann Elia und Elisas Kampf gegen die Gottlosigkeit im Nordreich. Sie werden im Kampf gegen die Könige geschildert, wie sie dem Götzendienst entgegentreten. Und die Aussage ist immer wieder, pass auf mit dem Götzendienst, weil der ist euer Problem. Ja, nicht euer schwaches Heer oder die fremden Völker sind das Problem, auch wenn die mächtiger sind, sondern die Gefahr liegt im Götzendienst und dem, was Gott damit macht. Das heißt, euer eigentliches Problem ist Gott, nicht irgendwelche stärkeren Völker, weil ihr hetzt Gott gegen euch auf mit eurem Götzendienst. Propheten gab es ja schon immer in Israel, aber jetzt unter den Königen hatten sie so eine besondere Aufgabe. Ja, sie sind auch gegenüber den Königen so als Anwälte des Bundes mit Gott aufgetreten. Ja, da hatte so jeder König hat immer so ein bisschen sein prophetisches Gegenstück. So wie David schon den Nathan hatte, so hat zum Beispiel Ahab den Elia. Ja, die immer wieder Sünde anprangern und immer wieder sagen, so geht's nicht. Und das ist wirklich auch so was Einmaliges im Volk Israel, was es in anderen Völkern nicht gab. Da gab es auch Propheten, aber die waren eher so Hellseher, die dann die Götter beeinflussen sollten. Die Propheten hier, die sollten aber das Volk beeinflussen. Ja? Und die sollten auch dem König gegenübertreten können und wirklich Verantwortung von ihm fordern. Das gab es sonst in keinem Volk. Ja? Da war der König eher so was wie Gott. Aber hier steht der König unter Gott und deswegen schickt er Propheten. Und deswegen wird dann in den Kapiteln die Geschichte langsamer. Es wird mehr erzählt von den einzelnen Königen, und zwar hauptsächlich vom Nordreich. Ich lese uns mal Kapitel 16, Vers 25, da beginnt das Ganze nämlich. Und Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Und dann noch ab Vers 30, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also sein Sohn war noch schlimmer als der Schlimmste. Und es geschah, da war es zu wenig in den Augen, es war zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams lebte, dass er Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs des Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und in so eine Situation redet jetzt Gott rein, durch seinen Propheten, durch Elia. Das heißt dann nämlich in Kapitel 17, Vers 1, und Elia, der Tischbitter, aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und dann beginnen so die ganzen Geschichten, wie Elia und später auch Elisa durch Gottes Kraft dem Ahab immer wieder entgegengetreten sind, ja, zum Beispiel diese Hungersnot hier geschickt haben oder auch die Baalspriester abgeschlachtet und so weiter. Ich denke, wir kennen ja die Geschichten. Wir sehen da, Gott verwirft nicht einfach sein Volk. Ja, er kämpft um sein Volk. Die Isebel, die Frau von dem Ahab, die ja so den Götzendienst noch viel mehr einführen wollte, die hat ihre Rechnung wirklich ohne Gott gemacht. Und deswegen muss sie zum Schluss auch sterben. Ja, er kämpft für sein Volk, er schickt Propheten. Aber diese Propheten, die waren dann zum Beispiel nicht nur für Israel da. Das waren wie so auch internationale Missionare. Das kennen wir zum Beispiel von Jona, der nach Ninive gehen musste. Aber auch zum Beispiel der Elisa, der hat den Heiden Naaman geheilt. Oder er ging zum Beispiel auch mal nach Damaskus zu dem König und hat mit dem König geredet. Und somit haben sie immer was von ihrem Gott, vom wahren Gott, haben sie auch erzählt, immer im Ausland. Und Elisa hat zum Beispiel auch dann den Jehu gesalbt zum neuen König über Israel. Und der hat dann die ganze Familie von Ahab ausgerottet, wegen der ganzen Gottlosigkeit, die er getan hat. Aber auch Elisa starb, dann in 2. Könige 13. Und dann war so Jehu und seine Nachfolger, die waren dann an der Macht. Und als die an der Macht waren, da hat so die Freundschaft, die vorher dann zwischen Israel und Juda wieder bestanden hatte, die hat dann wieder aufgehört. Und die haben wieder angefangen, sich zu bekriegen. Dann in Kapitel 14 bis 17. Allerdings ging das nicht lang, weil Gott hat diese abartige Gottlosigkeit im Nordreich, wo es keinen guten König gab, nur Götzendienst, die hat er jetzt wirklich endgültig gerichtet und hat dann die Assyrer geschickt, die dann das ganze Nordreich besiegt haben und alle ins Exil geführt haben. Viele getötet und den Rest alle verschleppt und an ihrer Stelle dann ein anderes Volk dort angesiedelt, im Nordreich. Und aus dem Volk ist zum Beispiel sind auch die Samariter entstanden, die dann ja teilweise auch Gott dann angebetet haben und auch dann die 5 Bücher Mose übernommen haben. Ja, das ist zum Beispiel, dass Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen redet, das war eine Samariterin. Die haben damals eben die 5 Bücher Mose angenommen, hatten aber auch noch ihre eigene Religion und haben das Ganze so vermischt. Auf jeden Fall, das Nordreich war besiegt und Kapitel 17 gibt uns eine lange theologische Erklärung, warum ist es so passiert. Und sagt, nicht das kleine Heer von Israel war das Problem, sondern Gottes Zorn war das Problem über ihre Gottlosigkeit. Gott hatte schon durch viel kleinere Heere, viel größere Heere besiegt, aber ihre Gottlosigkeit hat den Zorn Gottes raufbeschworen und der hat die Assyrer geschickt und deswegen Israel verstreut, das Nordreich. Von denen liest man nie wieder, dass die zurückgekehrt sind. Vielleicht Einzelne, aber nicht die Masse. Und es bringt uns noch zu dem letzten Abschnitt, der ganz kurz ist, nämlich das überlebende Reich. Ja, Kapitel 18 bis Kapitel 25. Da lesen wir noch, gerade in Kapitel 18 bis Kapitel 21 von Hiskias Reformen, aber dann auch seinen gottlosen Nachfolgern. Nämlich unter ihm ist nochmal so dann das verbleibende Reich, also Juda, nochmal richtig aufgeblüht unter Hiskia und auch dem prophetischen Gegenstück, dem Jesaja. Da ist nochmal Israel richtig zu einer Blüte gekommen und Gott hat das Gericht nochmal rausgezögert, aber dann sein Sohn, der Manasse, der ist dann gottloser wie alle anderen gewesen. Und dann Kapitel 22 und 23 sehen wir nochmal was Ähnliches. Der Enkel von dem Manasse, der Josia, er wagt nochmal eine Reform, nachdem so das Gesetzbuch wieder gefunden wurde im Tempel, das dort schon lang vergraben war, das sie gar nicht mehr kannten. Es wurde gefunden und er hat nochmal Buße getan vor Gott, hat nochmal eine Reform gestartet. Aber dann gab es wieder nur gottlose Nachfolger. Und es ging alles wieder in die Brüche und der ganze Götzendienst wurde wieder eingeführt. Und deswegen in Kapitel 24 und 25 kommt es so zu dem Unausweichlichen. Ja? Juda bleibt gottlos und deswegen kommt dann der Untergang und auch das Exil. Ich lese uns Kapitel 24, Vers 3 und 4 vor. Ja, nach dem Befehl des Herrn geschah das gegen Juda, um es von dem Angesicht Gottes zu entfernen, wegen der Sünde Manasses nach allem, was er getan hatte. auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen hatte, sodass er Jerusalem mit unschuldigem Blut angefüllt hatte. Das wollte der Herr nicht vergeben. Es gibt Zeiten, da will Gott nicht vergeben. Und diese Zeit war gekommen. In drei Wellen wird das ganze Reich zerstört. Ja, selbst Jerusalem dann alles zerstört und viele ins Exil nach Babylon geführt. Gottes Volk hatte nämlich versagt. Sie waren dem Bund nicht treu geblieben, sondern hatten über 345 Jahre Gott mit Rebellion gereizt. Und jetzt war das Gericht da. Und Gott wollte nicht mehr vergeben. Dieses Gericht, dann im Exil, diese 70 Jahre, hat das Volk nicht besser, zu einem besseren Menschen gemacht. Aber eine Sache hat es aus dem Volk ausgerottet und das war der Götzendienst. Das liest man danach nie wieder in Israel. Und das ist das, was seitdem dort immer verpönt war, der Götzendienst. Und das hat Gott wirklich aus dem Volk ausgerottet. Nur die ärmste Bevölkerungsschicht, die hat Babylon übrig gelassen im Land. Aber auch die begehen dann nur Sünde. Und es heißt in Kapitel 25, Vers 26, da machte sich alles Volk, vom Kleinsten bis zum Größten, mit den Heerobersten auf und sie kamen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern, also vor den Babyloniern. Also auch die machen jetzt das, was Jeremia gesagt hat, im Gegenteil. Sie bleiben nicht dort im Land und ordnen sich den Babyloniern unter, sondern sie hauen ab nach Ägypten. Das heißt, die Geschichte endet dort, wo sie angefangen hat, nämlich in Ägypten. Und das ist passiert, wenn nicht wiedergeborene Menschen, wenn die ja, meinen, eine Weile mit Gott zu leben, aber irgendwann, sie wenden sich immer wieder in das Sündenland, quasi nach Ägypten zurück. Das kommt bei raus, wenn wir nicht von Neuem geboren sind. Also, das Volk im Exil, selbst die geringste Bevölkerungsschicht wieder zurück in Ägypten, eigentlich aussichtslos, oder? Wie das Buch endet. Aber Gott ist doch treu, oder? Und hier haben wir die Messias-Linie. Was passiert also? Lass mich noch zum Schluss die letzten Verse lesen, ab Vers 27. Die letzten Verse dieses Buches. Und es geschah im 37. Jahr der Wegführung Joachims, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 27. des Monats. Da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, in dem Jahr, als er König wurde, erhob er das Haupt Joachims, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis. Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Thron über den Thron der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen und er aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens. Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Ende des Buches. Ein Hoffnungsschimmer, der Bund von Gott geht weiter. Er hat diesen Bund nicht verworfen. So endet das Buch. Aber mit diesem Exil, da geht eine 700-jährige Geschichte im verheißenen Land zu Ende. 700 Jahre waren sie jetzt dort gewesen, aber wegen der Unwilligkeit ihres menschlichen Herzens, Gottes Wege zu gehen, mussten sie jetzt gehen. Und es ist wirklich das unser abgrundtief verdorbenes Herz, unsere Verdorbenheit, die braucht nämlich einen besseren König. Die braucht einen besseren Bund und unser verdorbenes Herz braucht auch eine bessere Gesinnung, eben ein neues Herz. Wenn wir als Volk Gottes leben wollen, das macht uns das Buch deutlich. Wir brauchen dieses Neue, dieses Bessere. Sonst enden wir genauso wie das Volk Israel. Von uns aus können wir das Leben mit Gott nicht leben. Wir werden genauso enden. Aber von diesem neuen König, diesem neuen Bund und diesem neuen Herz, da haben doch genau die Propheten geredet, oder? Da hat zum Beispiel genau Jeremia davon geredet, der in dieser Zeit gelebt hat. Das hat er doch verheißen. Es kommt ein neuer König, ein neuer David, es kommt ein neuer Bund. Und der, bei diesem neuen Bund werdet ihr ein neues Herz bekommen. Das Steinerne raus und ein Fleischernes bekommen. Genau das hatte er verheißen. Das hatten andere Propheten verheißen. Und das hat mit Jesus dann, ja, er hat es eingesetzt, diesen neuen Bund. Und in diesem neuen Bund, da hat man diesen besseren König, der uns ein besseres Herz geben kann, ein neues Herz, das wirklich anders leben kann. Weil im alten Bund, da hing das Wohlergehen Israels von ihrer Treue gegenüber Gott ab. Im neuen Bund, da hängt unser Heil nicht davon ab. Und trotzdem gefällt Gott, wenn wir treu sind für ihn. Wenn wir treu mit ihm leben. Das macht uns auch das ganze Buch deutlich. Auch wenn nicht unser Heil davon abhängt. Es gefällt ihm, wenn wir treu leben. Und deswegen will ich dich mit diesem Buch fragen, mit dem ganzen Inhalt dieses Buches. Lebst du treu gegenüber Gott? Lebst du treu in dem Bund, in dem du mit ihm lebst? Da, wo wir nicht treu leben, da dürfen wir wirklich wissen, wir haben einen Fürsprecher beim Herrn, beim Vater. Und wenn Gott diesem gottlosen Volk über Jahrhunderte lang immer wieder so viel Gnade erwiesen hat, wie wir in diesem Buch gesehen haben, dass er sie nicht gleich ausgerottet hat, sondern Jahre um Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ihnen Gnade gegeben hat. Was meint er, wie viel Gnade er uns gibt, wenn wir seine Kinder sind? Noch viel mehr. Genügend Gnade. Aber ist nicht genau diese Gnade eine Motivation, wirklich treu zu leben? Wenn ihr die Königebücher lest, dann schaut euch die Gnade Gottes an und dann lebt euch treu in diesem Bund mit Gott. Amen. Ich will noch beten. Jesus, der uns neue Herzen gibt. Weil wir sehen die Notwendigkeit, ja, beim Volk Israel, das nicht in deinem Bund leben konnte. Aber vielen Dank, dass du es uns geschenkt hast, Herr, auch deinen Geist. Jetzt hilf uns bitte, aus deinem Geist heraus, zu deiner Ehre, treu zu leben, Herr, nicht um uns was zu verdienen, nicht um uns auf die Schulter zu klopfen, sondern zu deiner Ehre, Herr. Schenk du das bitte, hilf uns. Und wenn wir auch dieses Buch lesen, dann hilf uns bitte, ja, es jetzt auch durch diese Bibelstunde besser zu verstehen. Danke, Herr, dass du zu uns redest und wir wirklich dein Wort haben. Hilf uns auch wirklich täglich reinzugucken, dass wir ja, im Leben mit dir, in der treuen Nachfolge auch diesen ja, Erfolg haben, dass wir jetzt so leben können. Danke, dass du dabei bist und dass du derjenige bist, der das in uns wirkt. Amen.